Disrupting Minds.
Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Jenny Baum-Minkus. Hi Jenny, herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, sehr schön. Wir wollten letztes Jahr schon aufnehmen und irgendwie, da war echt so richtig der Wurm drin bei uns in der Planung. Immer war irgendwas, irgendjemand war krank, mich hat es auch irgendwann mal so richtig erwischt. Aber ich freue mich mega, dich jetzt hier heute zu sehen.
Ja, schön. Ich freue mich auch. Es sind auch seit der Zeit, seitdem wir uns das letzte Mal in Berlin-Mitte ja, getroffen haben, viele, viele tolle Sachen passiert.
Oh, cool. Dann bin ich sehr gespannt, was du gleich berichten wirst. Wir fangen einmal ganz klassisch an, wenn du erzählen magst mit, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Jenny und ich bin die Gründerin von Gitti. Mit Gitti revolutionieren wir die Kosmetikindustrie. Wir bringen neue, natürliche, innovative Produkte auf den Markt und sorgen dafür, dass ihr was in der Hand habt, was besser ist für euch und unseren Planeten. Und das mache ich jetzt tatsächlich schon seit 7 Jahren. Angefangen hier in Berlin im Prenzlauer Berg ganz alleine und jetzt Gott sei Dank mittlerweile ein ganz tolles internationales Team an meiner Seite, was mir hilft, die internationale Kosmetikindustrie aufzuwirbeln.
Richtig, richtig beeindruckende Geschichte. Lass uns da direkt mal reingehen, wie es überhaupt dazu kam. Vor allem ja auch das erste Wort, was ich im Kopf habe, ist mutig. Ist ja so mutig, in so einen Markt reinzugehen, ne? Wo man ja sagt, boah, Kosmetik, ganz wenig Anbieter gibt es ja nicht. Was hat dich dazu gebracht, Gitti zu gründen?
Also ich hatte gar nicht im Kopf, dass ich jetzt eine Kosmetikfirma gründe oder so war gar nicht der Plan. Tatsächlich bin ich da so ein bisschen reingestolpert. Ich habe zuvor was ganz anderes gemacht. Ich war zuvor in einer HR-Rolle bei Coca-Cola und habe Women in Leadership-Programme paneuropäisch verantwortet, also für 13 europäische Länder. Und hatte auch einen unfassbar tollen Chef, bin wahnsinnig gewachsen in dieser Organisation und kam aber an so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, im Corporate geht es ganz viel ja nachher um Stakeholder-Management und nicht so richtig um die Sache an sich. Und ich bin jemand, wenn man mich kennt, ich muss wirklich excited sein, so von der Haarspitze bis zum Fußnagel über das, was ich mache. Und dann habe ich damals tatsächlich aus dem Bauch heraus entschieden, diesen Job einfach zu kündigen. Ich glaube auch irgendwie daran, dass man im Leben eine Tür zumachen muss, damit eine andere aufgehen kann.
Oh ja.
Und alle haben natürlich gesagt, spinnst du? Also weil ich nicht wirklich einen Plan hatte, was danach kommt. Und wie kannst du das machen? Und was kommt jetzt? Und ich so, ja, mal schauen. Und tatsächlich hat mich dann bei einem Abendessen, als es wieder zu dem Thema kam, ja, was machst du denn jetzt? Und was sind denn deine Pläne? Jemand gefragt, was ich denn machen würde, wenn ich keine Angst hätte. Und ich muss zugeben, ich hatte schon ein bisschen was getrunken. Und also es war glaube ich, irgendwie das ist ja so schön, dann ist man ja so befreit. Und es kam sofort so ein Gedanke in meinen Kopf geschossen und das war Glitzernagellack. Jetzt saß ich da zum Tisch und wir haben auch irgendwie ja über viele gesellschaftspolitische Themen gesprochen und ich dachte so, okay, das kannst du jetzt hier auf gar keinen Fall sagen. Besonders, weil ich auch nicht so richtig wusste, wo das herkam. Also ich fand schon immer Nagellack gut. Das war für mich schon immer so ein Teil meiner ja, Self-Care-Routine sonntagsabends. Dann so ganz in Ruhe sich meditativ die Fingernägel lackieren, so für den Start der Woche. Aber tatsächlich, ich habe immer rot getragen damals und naja, Glitzernagellack war jetzt nicht Teil meines Repertoires. aber das war wirklich dieser erste Gedanke. Ich habe dann gesagt, ey, coole Frage, muss ich drüber nachdenken, aber habe halt nicht ausgesprochen, was ich gedacht habe. Und bin dann in der Nacht nach Hause gegangen und konnte nicht schlafen und habe dann nachts um 4 meinen Computer geschnappt, mich in die Küche gesetzt und das allererste Mal über Nagellack recherchiert. Und ich würde sagen, seitdem bin ich ganz schön gehuckt oder wie es eine spätere Investorin mal zu mir gesagt hat, ja, fast besessen davon, die Kosmetikindustrie zu verbessern.
Wahnsinnig gut. Was habt ihr für eine Produktpalette heute? Also ihr habt dann gestartet, oder lass uns ruhig chronologisch erzählen.
Ja.
Also was ist dann passiert? Du hast dann wenig geschlafen in der Nacht und dann?
Ja, dann habe ich erstmal überhaupt nicht darüber nachgedacht, ein Produkt zu machen, sondern ich war tatsächlich fasziniert davon, dass ich direkt herausgefunden habe, dass Nagellack schädlich sein kann für uns und für die Umwelt. Dass da gerade zu dem Zeitpunkt, das ist ja schon was her, hormonaktive Stoffe enthalten war, krebserregende Stoffe, ja. Stoffe, die sich schlecht auf die Umwelt auswirken. Und ich war einfach wahnsinnig interessiert auf einmal an den ganzen Inhaltsstoffen-Thematik. Und habe damals, wenn man mich kennt, dann weiß man, das kann ich ziemlich nerdy werden, wenn ich was mache. Habe also praktisch alles zu Inhaltsstoffen der Kosmetikindustrie und deren Auswirkungen auf den Körper und auf die Umwelt recherchiert in so einer riesen Excel-Tabelle damals noch. Ich habe jedes Patent aller Kosmetikprodukte in Europa durchgelesen. Ein Hoch auf die Digitalisierung, dass man das natürlich alles machen konnte. Und war einfach nur so auf so einer... Ich habe dann allen erzählt und Produkte analysiert und was da für Inhaltsstoffe drin sind und kauf das nicht und das ist nicht gut. Und irgendjemand oder jemand sagte beim Lunch zu mir dann mal eine Freundin, sag mal, das ist ja irgendwie total nett, was du da machst, aber was wird denn jetzt daraus? Und da dachte ich tatsächlich das erste Mal daran, ich könnte ja ein Produkt machen. Und dann kam es natürlich zurück zum Nagellack, einem der wahrscheinlich herausforderndsten Kosmetikprodukte überhaupt. Das ist so ein ganz kleines Produkt in einer kleinen Flasche und unfassbar technisch herausfordernd.
Ah, echt?
Und dann dachte ich mir, ja, es ist halt flüssig in der Flasche, es muss schnell trocken, hohen Farbabtrag, tollen Glanz, du möchtest möglichst viele Farben machen, es soll natürlich mega lange halten.
Soll und nicht stinken.
In meiner Variante nicht stinken und natürlich auch gut sein für uns und nicht schädlich. Und da begann dann die Krux, dass ich mir dachte, ja, also warum sollte ich das nicht hinkriegen? Das hat dann 1,5 Jahre gedauert und du musst dir vorstellen, ich bin dann ich war ja praktisch ein Mann-Team, bin dann so auf Labore zugegangen, die so in der Kosmetikindustrie so groß sind wie Coca-Cola in der Getränkeindustrie, weil ich dachte, ja, ich muss ja mit den richtig Guten arbeiten und habe den dann damals von meiner E-Mail-Adresse, die auch noch so hinten das Geburtsjahr, also ich hatte es noch so privat E-Mail-Adresse mit hinten auf mein Geburtsjahr hinten dran, E-Mails geschrieben und habe mich gewundert, warum sich niemand bei mir meldet. Ich bin dann aber auch einfach mal hingefahren, beziehungsweise geflogen und stand dann dort, aber hat auch nicht so richtig dazu geführt, dass die am Ende mit mir zusammengearbeitet haben. Aber long story
Selbst
short.
Schuld können wir heute nur
genau,
sagen.
Genau. Habe ich jemanden gefunden, der sich getraut hat, dieses Projekt mit mir anzunehmen. Und am Anfang war das natürlich eine reine Katastrophe. Also die ersten Produkte, die ich hatte, habe dann sofort so potenzielle Kundinnen eingeladen zu mir nach Hause und habe denen die Produkte ausgeteilt und habe dann sie auftragen lassen. Und dann stand ich da so am Flipchart bei uns im Wohnzimmer. Es kommt mir echt vor, als wäre das Jahrzehnte her, ist es aber nicht. Und habe dann das Feedback aufgenommen, was sie gut finden und was nicht. Und sie fanden eigentlich alles schlecht. Alles schlecht. Man hat den Nagellack aufgetragen und der ist dann sofort auseinandergeplatzt. Das Einzige, was gut war, war damals schon die Auswahl der Farben, die ich getroffen habe, die ich so selber angemischt habe. Und ich war aber so energetisch dabei, dass egal welches Feedback, dachte ich, alles Negative, ja mega, kann ich ja verbessern, ja kann ich ja besser machen, ja super, okay, was findest du denn so richtig, der Pinsel noch, okay, alles schlecht. Und es war dann diese lange Liste an Sachen, die richtig, richtig schlecht sind. Und eine Sache, die positiv waren, die Farben, aber das hat mir einfach Ansporn gegeben, totaler Ansporn. Ja, und dann ging es also los mit der ersten Kollektion von 3 Nagelfarben bis hin heute zum kompletten Portfolio, was alles umfasst, alles von Nagel, Make-up, Handpflege, Skincare, ja. Ja.
Richtig, richtig cool. Also echt Applaus dafür und für deinen Mut. Es war ja also 7 Jahre, sagst du, ne? Und eigentlich ist das ja nichts, wenn man überlegt, wirklich, was alles drinsteckt und was passiert ist. Nochmal ganz genau auf die Produkte. Wie viele Nagellackfarben habt ihr jetzt?
Also da müsste ich jetzt wahrscheinlich gerade mal kurz draußen Paula fragen. Unendlich viele, über 200.
Oh wow.
Ja, ach, krass. Ja, also unterschiedliche Finishes von halbtransparent, Vollgloss. Wir haben ja auch unterschiedliche Nagellackformen von wasserbasierten Kindernagellack, pflanzenbasierte Gel-Nagellacke, unseren Klassiker des Zero-Produkt, den normalen pflanzenbasierten Nagellack in Metallic, in Glitzer, also Glitzer ohne Mikroplastik. Also es ist
Glitzer war ja klar, ne? Glitzer war ja hoffentlich der erste, den du gemacht hast.
Ja, leider nicht, weil den gab es damals ja immer nur mit Mikroplastik und wir waren dann die ersten, die den pflanzenbasierten Nagellack ohne Mikroplastik auf den Markt gebracht haben. Also das war, hat uns aber ein paar Jahren gedauert.
Werbung. Möchtest du mehr von unserem heutigen Gast hören? Stell dir vor, wie diese Person live auf deiner Bühne spricht. Bei Disrupting Minds findest du nicht nur inspirierende Speaker, sondern auch viele bekannte Stimmen aus unserem Podcast. Egal, ob du ein Event planst oder einfach nur nach frischen Ideen suchst, wir haben genau die richtige Person für dich. Am besten schaust du gleich vorbei auf www.disruptingminds.com.
Ende der Werbung.
Wo entwickelt ihr Produkte?
Also unser Produktentwicklung ist in-house bei Gitti. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Unterschied zu vielen anderen neueren Brands oder Indie-Brands, dass man ja ganz häufig Produkte schon beim Lieferanten einkaufen kann. Das machen wir nicht. Wir entwickeln die Produkte selbst in-house und gehen dann an spezielle Labore, die dann die Produkte für uns entwickeln, erst im Labor. Und wenn das funktioniert, bringen wir es zur Produktion. Der Hintergrund ist, dass wir... dass unsere Produkte bei Gitti sind cleaner, also reiner, als selbst die europäische Kosmetikverordnung vorschreibt. Also ich würde sagen, du findest bei uns die reinsten Produkte, die es am Markt gibt, die dann auch tatsächlich noch funktionieren.
Ja.
Und deswegen kommt die Entwicklung alles von uns direkt in-house.
Richtig toll. Das ist, glaube ich, auch ein Grund. Ich weiß, wir haben damals uns schon mal drüber unterhalten. Ich habe schon vor langer Zeit Pamela Reif irgendwann mal gesehen oder mit euch in Verbindung gebracht. Oder sie hatte was auf Insta gepostet. Hatte sie nicht sogar euch erst entdeckt oder dann habt ihr zusammengearbeitet? Oder wie kam das zustande?
Ja, ich habe sie kennengelernt. Ich glaube, das war 2018 beim Forbes Summit in Wien oder in Zürich. Und ich meine, ich war damals einfach schon wahnsinnig fasziniert davon, wie professionell sie arbeitet, wie sie den Content aufsetzt. Und sie hat natürlich auch eine ganz große Beauty-Passion und ist natürlich sehr, sehr schwierig, überhaupt an sie ranzukommen. Und sie muss sehr überzeugt sein von den Produkten, die sie nutzt. Mhm. Und die Mascara, die wir entwickelt haben, also eine 100% natürliche Mascara, die 48 Stunden lang hält, die hat sie genutzt, bevor wir überhaupt mit ihr zusammengearbeitet haben. Also sie hat dann irgendwann mal einen Screenshot getargelt von den Beauty-Produkten, die sie nutzt und da war dann irgendwie unsere Mascara drauf und das sagst du bei uns direkt nur an diesem Screenshot ein Ausreißer bei uns im Online-Shop von den Leuten, die sich natürlich dann direkt alle dieses Produkt angeschaut haben. Also ja, das ist natürlich schon toll, wenn man solche Ambassador hat, die für bestimmte Produkte stehen, ja.
Ja, total. Und das ist ja auch gerade bei ihr, das ist dann ja auch echt authentisch, ne?
Die, ja, ja.
Gerade weil sie ja auch wirklich gut, sich ja auch dadurch bedingt, dass sie selber ja auch einiges selbst macht und verkauft und vermarktet, aber es einfach total authentisch ist, dass sie, wenn, dann auch wirklich nur Sachen macht, von denen sie zu 100% überzeugt ist.
Und total kritisch hinterfragt und genau verstehen will, was in den Produkten ist, wie wir das machen. Und es gibt ja viele Sachen, wo wir den Anspruch haben, etwas hundertprozentig natürlich zu machen. Und das geht aber nicht, weil dann die Leistung oder die Performance des Produktes nicht gut wäre. Und das will sie ganz genau verstehen. Und ich glaube, das macht auch ihren Erfolg aus, dass sie wirklich hinter den Sachen steht, die sie nutzt und die sie dann auch promotet.
Ja, das glaube ich auch. Richtig cool. Und wo produziert ihr jetzt? Oder ist es unter produktabhängig wahrscheinlich?
Produktabhängig, aber alles in Europa. Aber es kommt darauf an, ob es unser Nagelsortiment ist, unser Make-up-Sortiment oder unsere Gesichtspflege oder Pflegeprodukte. Ja.
Okay. Und wie habt ihr dann, also musstest du wahrscheinlich Investoren suchen, nehme ich an?
Ja, ich habe dann am Anfang, also in dem ersten Jahr einfach gemerkt, also das erste Jahr war einfach verrückt. Ich habe ja diesen, ich saß ja dann zu Hause vor diesem Online-Shop, habe diesen Shop geöffnet und habe dann, also der war früher immer, das war das Konzept, der war geschlossen und an einem Tag wurde geöffnet und dann konnte man kaufen. Und ich habe in diesen ersten 9 Verkaufstagen im ersten Jahr ein bisschen mehr als 315.000 Euro Umsatz gemacht. Das war natürlich absolut, also ich glaube, ich das ist einfach, wow. Ich habe einfach ein Momentum getroffen, glaube ich, damals natürlich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und die Nachfrage der Kunden nach diesen Produkten. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, ich bin da oder wir sind da was auf der Spur, ja, da ist die Nachfrage groß. Und dann dachte ich, okay, wenn man wirklich sowas vorhat und sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich neue und bessere Produkte in die Kosmetikwelt bringen, dann brauche ich Leute an meiner Seite, das schaffe ich nicht alleine. Also natürlich ein gutes Team, aber auch einfach Leute, die die Branche kennen, Industrieexperten. Und ja, dann habe ich so die ersten Business Angel zusammengestellt und heute der Vorsitzende von unserem Aufsichtsrat, der hat dem Stand Vorstellung.
Intro.
gemacht zu Wagniskapitalgebern. Und dann habe ich damals darüber gesprochen, dass natürlich es auch ein bestimmtes Zeitfenster gibt, im Markt solche eine Marke, eine Bekanntheit zu geben und eine Branding und gerade Markenaufbau ist natürlich auch nach wie vor sehr kostspielig und habe mir dann natürlich auch ein gutes Investoren-Set an die Seite geholt.
Ja, richtig cool. Und wie habt ihr, was ist passiert, bevor du da deine ersten 300.000 gemacht hast bei den ersten Sales-Tagen? Wie seid ihr überhaupt als Marke bekannt geworden oder wie habt ihr angefangen, überhaupt auf den Markt zu gehen?
Ja, Instagram ging natürlich schon los, aber noch natürlich ganz anders als heute. Ja, genau, wir feiern jetzt. Ja, also ich mache das 6, 7 Jahre, aber gibt's also die erste Kollektion seit 6 Jahren. Und ich habe da einfach angefangen, auf Instagram zu teilen. Ich habe mir da gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Ich saß da alleine zu Hause und ich war natürlich auch vorher von meinem Job gewöhnt, dass man irgendwie andere Leute am Arbeitsalltag sieht, aber ich hatte ja niemanden. Also war dann diese erste kleine Community auf Instagram, war so wie mein Extended Team. Also ich habe dann die ersten Produkte bekommen und die Flaschen waren nicht voll gefüllt. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Und dann habe ich natürlich, ich habe alles geteilt, was passiert ist. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich von Anfang an eine sehr authentische Community aufgebaut habe, die einen guten Bezug zu mir und der Marke hatten. Und hatte dann vor dem ersten Launch ein bisschen mehr als 1.000 Leute auf dem Newsletter. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass wahrscheinlich so, ja, dass das einfach so gut am Anfang eingestellt hat. Aber das war nicht taktisch, das war nicht irgendwie auch diese Drop-Strategie am Anfang, den Shop nur an bestimmten Tagen zu öffnen, lag einfach in der Kapazität. Also es gab am Anfang mich und Freunde, die Helge geholfen haben beim Verpacken, bis dann Paula als erstes ins Team gekommen ist und dann Greta und Nina, die übrigens heute immer noch da sind, was total schön ist. Das war viel einfach tatsächlich ganz, ganz viel Bauchgefühl und einfach irgendwie machen. Ja.
Richtig gut. Wie bist du auf den Namen gekommen?
Also es war sehr, sehr schwierig, einen Namen zu finden. Und tatsächlich bei einer Meditation kam mein Mann, Eingebung, hey, deine Mama ist für dich so eine Inspiration. Warum benennst du die Marke nicht nach deiner Mama? Und die Kurzform von ihrem Namen ist Getty. Und dann war so, ja, das fühlt sich genau richtig an. Also es gab 2 Leute, die am Anfang an nicht so kritisch dem Ganzen natürlich gegenüberstanden. Und das war meine Mama und mein Mann. Und tatsächlich auch, da hat sie mich letztes Jahr nochmal darauf hingewiesen, eigentlich mein erster Business Angel, die war auch direkt Feuer und Flamme. Also Frauenpower.
Mega, mega gut.
Mega am Start und ja, so kam der Name. Ja.
Und jetzt habt ihr, wie sieht im Moment so eure Vertriebsstruktur aus? Ihr seid wahrscheinlich vor allen Dingen auch nicht nur digital, sondern auch stationär zu finden mittlerweile.
Genau,
ne?
Genau. Also ich glaube, dass das, wo ich am meisten stolz darauf bin, ist, dass wir es geschafft haben, wirklich eine Omnichannel-Präsenz aufzubauen mit Kitty und eine Marke, von der ich denke, die ist gar nicht mehr wegzudenken. Also wenn man jetzt in Douglas geht, dann sieht man uns, wenn man letztens im DM war, sieht man unseren Kindernagellack.
Toll. Ja, den habe ich auch gesehen.
Ja. Eine Hommage an meine Tochter. ich glaube einfach, dass wir haben vor gut 3 Jahren angefangen, mit dem Retail zusammenzuarbeiten. Ich habe relativ lange ja auch gewartet. Und ich glaube aber, das ist einfach heute natürlich aus Beauty überhaupt nicht mehr wegzudenken, im Retail zu sein. Aber ich glaube, dass man sehr vorsichtig entscheiden muss, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Ja.
Warum? Weil es so komplex ist? Oder?
Also ich glaube natürlich, dass grundsätzlich gab es ja so eine Zeit, da waren die Retailer ja, die haben dich auch super schnell angesprochen. Die wollten ja einfach die neuen, die jungen, die coolen Marken. Aber um im Retail erfolgreich zu sein, glaube ich, brauchst du Nummer eins, ein sehr gutes, stabiles Produkt. Und zwei, eine starke Marke. Und dann die große Nachfrage auch der Kunden. Und wenn dich am Anfang, wenn du klein bist, und natürlich ist das total verführerisch, dass damals hat mich auch mal die damalige CEO von Douglas, Tina Müller, bei LinkedIn so geschrieben, ich will dich auch immer mal bei uns haben. Das ist natürlich total verführerisch, aber wenn man noch nicht sicher ist in seinen Operations oder gerade in der Skalierung oder vielleicht die Marke auch noch nicht so eine Bekanntheit hat, dass dann die Produkte auch wirklich diesen Abverkauf generieren, dann ist man ja auch super schnell wieder raus.
Klar.
Und wenn man halt einmal raus ist, dann ist schon der schwierig.
Dann wieder reinzukommen ist
genau.
Richtig schwierig wahrscheinlich, ne?
Ja, daher war mein Gefühl immer, ist ganz, ganz wichtig, dass wir intern erstmal so stehen, dass wir überhaupt auch das stemmen können und dass die Marke halt einfach diese Strahlkraft hat. Und ich weiß nicht, ob du jetzt in der letzten Zeit mal im Douglas warst, also wenn man da jetzt reinkommt und sieht halt einfach dieses Gitti-Display, dann sieht man einfach irgendwie, die Marke ist angekommen neben all den großen cool. Marken und das ist halt einfach toll. Und
ich war schon länger nicht mehr da, aber das ist alleine ein Grund für mich natürlich, reinzugehen.
Würde ich mich freuen.
Aber das muss ja auch ein wirklich tolles, tolles Gefühl sein. Finde ich, wenn du in so ein Douglas gehst und siehst
oder
da dein Baby.
Ja, oder Travel Retail bei Heinemann und dann schicken mir Leute Bilder oder sehen das. Also ich glaube, für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich natürlich immer sehe, was nicht okay ist. Also ich laufe jetzt nicht am Flughafen vorbei und sehe unser Display und sage so, wow, mega, sondern ich sehe dann immer so, hier könnte man noch das und was ist denn hier? Und das ist das. Ich glaube, das ist immer die Krux wahrscheinlich als Gründerin, dass man immer die ganze Zeit sieht, okay, wo müsste man was anderes machen? Und ich glaube, das Excitement kommt dann eben mehr von Leuten, die mir Bilder schicken und sagen so, da habe ich gerade Gitti gesehen oder, weiß nicht, KDW, Oberpollinger, Bräuninger irgendwie. Oder natürlich auch international, also als ich das erste Bild aus den USA bekommen habe, wo jemand Gitti in Store gekauft hat, das war schon so, ach, ja, krass.
Deswegen gerade meine nächste Frage, wie international seid ihr denn mittlerweile?
Ja, also unsere Core-Märkte sind nach wie vor Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Für uns hat Skandinavien eine Relevanz und tatsächlich habe ich schnell gesagt, okay, es gibt natürlich die Möglichkeit, jetzt sich noch weiter in Europa auszubreiten. Es bringt natürlich leider immer die Krux mit, dass jedes Land hat natürlich seine ganz besonderen Spezifika. Die Franzosen mögen andere Farben als die Spanier und die Italiener und manche Märkte sind schon fortschrittlicher, was das Thema Clean Beauty anbelangt und manche eher weniger. Mhm. Und dann dachte ich eigentlich, okay, eigentlich der Markt, den man wirklich cracken müsste, das sind eigentlich die USA.
Dachte ich gerade, das müsste doch, gerade so Clean Beauty kann ich mir vorstellen, bist du doch USA eigentlich ein super spannender Markt sein,
ja,
oder?
Ja, super spannend, aber natürlich auch wahnsinnig herausfordernd, weil ein Riesenmarkt. Und ich meine, es gibt ein paar Marken, die haben es, auch deutsche Marken, die haben es geschafft. Barbara Sturm, Augustinus Bader. Aber ja, das ist, da hat man schon ganz schöne Herausforderungen vor sich. Und dann dachte ich aber, okay, Herausforderungen sind eigentlich
magst
das, was
doch.
Ich am liebsten mag. Also, let's try it. Und ja, ja, das ist, ist spannend. Ist einfach, ist natürlich ganz, 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 ganz anderer Markt als hier. Unfassbar viele Learnings. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg.
Ach, cool. Ja. Wie weit seid ihr da vertreten? Also auch also, in Stores dann wahrscheinlich?
Genau, genau. Also von in den USA haben wir eigentlich direkt also angefangen, mit einer Omnichannel-Präsenz reinzugehen, aber eher am Anfang mit Outlets, die stark das Branding der Marke widerspiegeln. Weil für uns war das natürlich auch neu, die Logistik neu aufsetzen, wie funktioniert das? Und am Anfang haben wir uns da Partner ausgesucht, die sehr, sehr gut helfen, die Marke im Markt zu etablieren. Und natürlich dann der nächste Schritt ist es, einen Retailer zu überzeugen, der natürlich ein bisschen größeren Scope hat.
Ja.
Ja, da sind wir dran.
Da seid ihr, da sehe ich schon in deinem Gesicht. Oh, wie cool. Ich drücke ganz fest die Daumen. Wie wichtig sind so Influencer für euch, gerade in dem Markt?
Ja, unfassbar. Also die, ich glaube grundsätzlich alle digitalen Kanäle, wir wären nicht da, wo wir wären. Das ist unser Brot und Butter, Creator, Influencer, alle.
Gerade bei neuen Märkten wahrscheinlich auch, oder?
Ja, total, total. Ja. Also jedes Land hat ihre Spezifika. Man muss wirklich verstehen, dass jeder Content für das Land speziell erstellt werden muss. Aber ja, ohne würde es das so in der Form gar nicht existieren. Dafür haben wir natürlich auch noch gar nicht die Budgets, dann so viel in Brand Awareness-Kampagnen zu stecken, die außerhalb dieser Kanäle stattfinden.
Ja, das glaube ich. Aber die sind wahrscheinlich dann auch sehr effizient, wenn man mit den richtigen Partnern zusammenarbeitet.
Ja. Und man muss nur die richtigen Partner finden. Am Anfang hast du auch schon einen großen Streuverlust, am Anfang erstmal rauszufinden, okay, wer sind denn die richtigen Partner?
Das glaube ich.
Nur weil die eine Strategie in einem Markt funktioniert, heißt das nicht, dass sie in dem anderen funktioniert. Aber ja, viel Trial and Error.
Arbeitet ihr also jetzt in diesem Zusammenhang auch mit Pamela Reif auch international zusammen?
Bislang nur in Deutschland, beziehungsweise ihre Followerschaft ist natürlich international. Ja, ja. Ja.
In aber China hat sie so viel, oder?
Ja. Wobei natürlich, das ist kein relevanter Markt für uns, weil da gibt es bestimmte Produktauflagen, mit denen wir nicht konform gehen. Von daher ist das noch nicht passend für Gitti.
Ihr seid zu clean, oder?
Genau.
Es muss Plastik im Nagel. kleiner Scherz hier von der Seitenlinie von einer, die keine Ahnung hat von diesen Inhaltsstoffen. Aber ich habe mal ein Jahr in China studiert und ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass es grundsätzlich, egal mit welchem Produkt, weil es einfach so anders ist, auch kulturell da reinzugehen, stelle ich mir auch herausfordernd vor. Was würdest du sagen, sind denn überhaupt für euch so die größten Erfolgsfaktoren?
Ich glaube Nummer eins, dass wir von der Denke her starten, okay, können wir, also du hast ja schon gesagt, der Markt ist total gesättigt, können wir einen Mehrwert bringen? Mhm. Und ja, über Produktinnovation, indem wir irgendwas Bestehendes besser oder natürlicher machen. Das heißt also, die Produkte, die wir auf den Markt bringen, haben einfach diesen Novelty Aspekt. Ich glaube, das geht, weil unsere Organisation ist kleiner, agiler, deswegen können wir das besser als die ganz Großen. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass Gitti ist born social, also die digitalen Kanäle, Zusammenarbeiten mit Creatoren, Content, Influencer, das ist einfach so, damit sind wir so aufgewachsen. Ich glaube, da haben wir auch noch einen Vorsprung zwischen den Großen und natürlich das ganze Wissen, was wir direkt haben von unseren Kunden und Kundinnen durch natürlich ein stark D2C-getriebenes Geschäft, dass wir einfach verstehen, okay, was finden Kunden gut und was nicht und können basiert auf Kundenfeedback neue Produkte entwickeln.
Was hat dich frustriert auf deiner Reise?
Oh wow,
boah. Du sagst so, boah, irgendwie, keine Ahnung, ein Produkt, an das du geglaubt hast und das ging total in die Hose. Oder gab es mal sowas?
Ich glaube, es tagtäglich was. Also ich glaube, diese Reise ist tagtäglich gesät mit Momenten der Frustration. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich gemerkt habe, was ich erkannt habe über mich, ist, dass wenn was schief läuft, ich das nicht als Rückschlag ansehe, sondern als Ansporn, was besser zu machen.
Ja, siehe dein erster Abend mit den Testerinnen.
Ja, genau. Und das ist, weil tagtäglich geht immer irgendwas schief. Gerade wenn man denkt, es läuft doch gerade ganz, bäm, kommt irgendwas, was schief geht. Also, ja, ich könnte da wahrscheinlich Stunden über erzählen.
Was würdest du anderen Gründern, Gründerinnen raten, die ähnlich wie du sagen, sie wollen in den Markt reingehen, der jetzt vielleicht gar nicht so naheliegend ist, weil er einfach erstmal als gesättigt scheint?
Also ich glaube, für mich fängt es immer an mit, gibt man irgendeinen Mehrwert? Also ich glaube, wenn man den Kunden und Kundinnen einen Mehrwert gibt, dann kann auch ein gesättigter Markt spannend sein. Mhm. Aber ich glaube, dieses Denken vom Kunden her, wonach der Kunde fragt oder Bedürfnis hat, das finde ich extrem relevant. Und dann natürlich ganz, ganz, ganz viel Resilienz, weil gerade in solchen Märkten mit großen Playern braucht man das auf dem Weg, wenn man was Großes aufbauen will, ja.
Ja, das glaube ich total. Kannst du einen kleinen Ausblick geben oder verraten, also ich habe schon gehört, große Partner in den USA. Kannst du so ein bisschen schon verraten, was noch so ansteht in diesem Jahr für euch? Was so eure Pläne und Herausforderungen sind?
Also ich glaube, es sind zwei große Themen. Es sind natürlich die USA. Ich bin jetzt wieder länger dort und das ist natürlich für uns ein unfassbar relevanter Markt. Das heißt, das ist viel strategische Arbeit, weil ich glaube, den crackt man erst, wenn man eine Partnerschaft hat, wirklich mit einem großen Retailer. Und dafür braucht man auch eine wahnsinnig gute und starke Marke. Das ist ein Aspekt. Der andere ist aber, dass wir natürlich viel mehr sind als nur Nagellack, aber oftmals im Kopf der Kunden ganz stark assoziiert werden mit der ersten.
Weil es das Erste ist, ne?
Genau. Und das heißt, man kann sich schon mal den Kalender notieren. Es gibt Mitte April einen großen Relaunch einer Kategorie, wo wir nochmal ganz, ganz deutlich machen, Gitti is more than just nails. Und wir unfassbar tolle neue Produkte auf den Markt bringen, die das Level nochmal anheben, was man in Aspekt auf wirklich Clean Beauty, Performance Beauty tatsächlich aus Europa. Also das ist glaube ich, nochmal was man so in der Form aus meiner Sicht im Beauty-Markt noch nicht gesehen hat.
Cool. Darf ich mal ganz blöd, wie genau definiert sich Performance Beauty? Clean Beauty, klar?
Ja, also oftmals hat man ja im Kopf, dass natürlich Naturkosmetik nicht funktioniert. Also wir nehmen eine Mascara, Kunden denken, okay, eine hundertprozentig natürliche Mascara, die trägst du auf, die bröckelt direkt, die verklebt dann deine Wimpern und die hält nicht. Dann kommen wir und sagen, okay, 100% natürliche Mascara und wir geben sie in den externen Test und die hält bis zu 48 Stunden. So, also damit könnte man auch Nächte in Berlin durchtanzen und du hast keine Panda-Augen und das Produkt bleibt da, wo es hingehört. Genau, und diese zwei Welten miteinander zu kombinieren, hört sich mega einfach an. Also Natur und Leistung ist aber unfassbar kompliziert und schwierig. Da geht es um Texturen, um Haltbarkeit, um Gefühl der Produkte auf der Haut. Das ist wirklich ein sehr wissenschaftlicher Teil.
Aber das, glaube ich, lange dauert, das sowas zu entwickeln, wenn wir jetzt mal bei einer Mascara bleiben zum Beispiel?
Also die meisten Produkte, würde ich sagen, 2 Jahre. Und wir haben aber dann auch teilweise, also du hast ja vorhin gefragt, also von so Frustrationsmomenten.
Ja.
Dadurch, dass wir Produkte ja auf den Markt bringen, die es so in der Form nicht gibt, gibt es Frustrationen, wo du es eigentlich im Labor geschafft hast, die, also man spricht dann von Formel eines Produktes, eines Kosmetikprodukts und die Formel ist dann genauso, wie man es gerne hätte, aber in dem Moment, wo man sie auf Produktionsebene bringt, funktioniert es nicht mehr. Und also wir hatten gerade wieder den Fall, da wir ein kann ich noch gar nicht so viel genau sagen. Ich kann jetzt gar nicht ins Detail gehen.
Ja, schade.
Hatten wir gerade wieder den Fall, das ist wirklich dieser Schritt von einem Laborprodukt zu kreieren bis hin zur Produktion, war ein sehr, sehr mühsamer Aspekt, wo das viermal schiefgegangen ist und erst beim fünften Mal hat es funktioniert. Also das ist wirklich, und die Leute erzählen dir immer wieder, es geht nicht, das kann man nicht machen. Und wir denken immer so, doch, es muss einen Weg geben und lass uns nochmal probieren und lass uns das nochmal machen. Und irgendwann gibt es dann die Information, ja, es hat geklappt, das Produkt ist stabil, so sprechen wir dann davon.
Ja.
Und wir können in die Produktion gehen und dann funktioniert das. Und ich glaube, das ist natürlich, glaube ich, das, was wir noch besser machen müssen, das dem Kunden zu zeigen, wie anders sind wir eigentlich. Also das muss in der Kommunikation noch stärker werden, das, was steckt eigentlich dahinter, diese Produkte in den Markt zu bringen.
Du hast ja am Anfang erstmal als, wie du sagtest, One-Man- oder Woman-Show alles alleine gemacht. Das wirst du ja heute natürlich nicht mehr machen. Wie sieht dein Tag aus und wie habt ihr euch auch die Verantwortungsbereiche aufgeteilt in der Firma?
Ja, ich bin total dankbar, dass vor 3 Jahren ich meine Partnerin in Crime gefunden habe, meine Co-Geschäftsführerin. Nach diesem Match habe ich sehr lange gesucht und auf einmal war sie da, das perfekte Puzzlestück.
Oh, wie schön.
Und seitdem teilen wir uns auf, dass bei mir liegen das Thema Produkt, Brand, Creative, Kommunikation. Und dann habe ich meine Co-Geschäftsführerin und die hält die Fäden im Hintergrund mit allen anderen Themen zusammen.
Also auch so Kooperation oder machst du Kooperation?
Ich mache auch Kooperation.
Auch Kooperation,
ja.
Okay.
Ja, ja.
Und ich habe gehört, dein Tag soll auch nur 24 Stunden haben. Wie kriegst du es hin? Auch noch mit Family und Kids?
Nein, ich krieg's nicht hin. Ich glaube, ich habe letztens mal darüber nachgedacht, dann dachte ich so, ich habe eigentlich immer das Gefühl, egal wo ich bin, bin ich nicht genug. Ich habe ja eine 2,5 Jahre alte Tochter. Ich bin wieder Vollzeit arbeiten gegangen, als sie 7 Wochen alt war.
Wow.
Da habe ich die Tür zugemacht und bin in Tränen ausgebrochen. Ja, das ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es hinkriege. Ich glaube, es ist einfach immer die, ich habe mich entschieden, da wo ich bin ich wirklich präsent.
Mhm.
Das heißt, wenn ich zu Hause bin, wenn ich bei meiner Familie bin, dann bin ich präsent.
Dann ist Handy aus.
So, dann Handy aus ist und weggepackt und dann will ich dort sein. Bei der Arbeit habe ich natürlich immer das, also seitdem es meine Tochter gibt, ist das Handy immer an und liegt immer vor mir, weil ich denke, wenn irgendwas passiert, will ich sofort erreichbar sein. Aber dann bin ich auch bei der Arbeit, also oder versuche natürlich. Aber ich habe eigentlich jeden Tag Gewissensbisse, dass egal wo ich bin, ich nicht genug bin. Also ich glaube, ich muss mich einfach daran gewöhnen, dass das Teil des Weges ist, für den ich mich entschieden habe. Ja.
Ich finde das total toll, dass du das so ehrlich sagst, weil ja viele, ich meine, darüber wird ja auch viel diskutiert, ne? Das ist ja auch immer viel, auch gerade so auf Insta, so eine Scheinwelt immer gezeigt wird aus, na klar, habe ich irgendwie 3 Unternehmen, 5 Kinder, bin noch extrem Sportlerin in meiner Freizeit und kann toll kochen. Kannst du kochen, Jenny?
Nee, überhaupt gar nicht.
Und ich finde das wirklich, ich habe auch mal viele Bälle in der Luft, kann das erstens total nachfühlen und zweitens, ich finde es aber wirklich einfach ganz, ganz toll, das auch so ehrlich zu beantworten, weil vielleicht, weil ich so wirklich selber kenne und weil die Welt auch einfach nicht so ist. Man kann, wir sind doch alle nicht, also auch dieses Ding, das immer behauptet wird, Frauen seien multitaskingfähig. Ich finde, das ist totaler Blödsinn. Ich glaube, kein Mensch ist das. Das heißt einfach nur, dass ich mich so halb auf Sachen parallel konzentriere, aber eben nichts voll und ganz machen kann.
Ja. Ich fand so toll, Michelle Obama hat doch gesagt, you can have it all, but not at the same time.
Ja,
und
großartig.
Ich finde ich glaube, das ist, wie du natürlich sagst, die Krux von Social Media, dass man oft ein Bild initiieren kann, das vorgibt, okay, man hat das irgendwie alles unter Kontrolle. Ich glaube, der Alltag ist einfach anders und ich glaube, es ist ganz wichtig, dazu zu stehen, weil sonst kreiert man auch so einen Druck und eine Erwartungshaltung für Männer und Frauen irgendwie. Wie bringt man das alles unter einen Hut zusammen und wie managt man das alles zusammen? Also Ja, also ich kann nur sagen, wenn es jemand herausgefunden hat und weiß, wie es geht, bitte bei mir melden.
Naja, sich ganz viel, ich weiß noch, als wir Kinder gekriegt haben, ich glaube, der schlauste Tipp bei allem Unfug, den man auch so hört, war einfach, holt euch Hilfe und lasst euch auch helfen. So nicht immer versuchen, alles, und das kann man, glaube ich, auf ganz viele Lebensbereiche münzen, ne? Also mit den Kindern sowieso, aber auch, also man muss nicht alles alleine machen. Es ist total okay.
Ja.
So auch mit Kids, finde ich, die müssen gut versorgt sein, überhaupt keine Frage.
Ja.
Und es ist aber auch okay, sich da Unterstützung zu holen.
Ja. Nein, total, total. Also wir haben keine direkte Familie in Berlin und wir hätten es niemals geschafft diese Unterstützung, die wir bekommen haben. Aber man muss auch sagen, diese Unterstützung hat auch viel gekostet. Und das ist dann manchmal leicht gesagt, wenn man sagt, ja, holt euch Unterstützung und holt euch auch davon jemanden, das kann doch jemand machen. Ja, das hat aber auch einen finanziellen Aspekt und deswegen geht es auch nicht für jede Familie.
Das ist total richtig, natürlich. Ja. Also genau, ich meinte auch da, ne, ist ja die, dass man zulässt, dass die Nachbarin vielleicht mal babysittet, bis hin zu einer kleinen Mannschaft, die man da stehen hat.
Ja.
Von bis, aber du hast natürlich recht, alles, das hat natürlich auch alles seinen Preis und muss ja auch davon unabhängig, muss es ja vor allen Dingen auch immer passen, das ist ja auch immer.
Ja, es muss passen. Und ich glaube, mein größtes Learning war, dass ich herausfinden muss, was mir unfassbar wichtig ist, was ich selber mache. Das wusste ich nämlich zu Anfang nicht. Welche Momente mit meiner Tochter sind für mich essentiell, dass das nicht jemand anders macht, sondern dass ich das auch mache. Oder was ist für mich essentiell bei der Arbeit, bei Gitti, dass ich das nach wie vor mache, weil mir das Energie gibt. Das hat eine ganze Zeit gedauert, das herauszufinden, bis mir klar war, okay, das sind einfach ganz bestimmte Sachen. Ja, da kann ich Hilfe haben, aber das brauche ich einfach, weil das tut einfach meinem Herzen und meiner Seele gut.
Oder macht einem auch ganz schlicht einfach Spaß. Ne?
Also ja, es macht Spaß und ich sage immer so, das ist so wie Nektar, der dann so in mein Herz reinfließt. Das ist einfach nur schön, weil das Leben soll ja auch Spaß machen. Und ich meine, die Realität heute ist ja wahnsinnig anspruchsvoll, wenn man jeden Tag in den Medien schaut, was eigentlich passiert, aber trotzdem in seiner Welt so diese Momente der Freude zu haben. Und das war ganz wichtig für mich herauszufinden, okay, was sind denn diese Momente am Tag und die bewahre ich auch ganz stark. Da kommt nichts dran. Da bin ich wie eine Löwin.
Oh, richtig toll. Jenny, ganz, ganz lieben Dank für dieses Gespräch, für dieses offene, tolle, ehrliche Gespräch. Und ich möchte nochmal sagen, ich ziehe ganz tief meinen Hut. Es ist so cool, was du auf die Beine gestellt hast.
Danke.
Und wir sind alle sehr gespannt. Was war das Datum, was wir uns in den Kalender schreiben sollten für den
15.04.
Okay, sehr bald. Danke dir.
Danke dir, danke.
Ciao.
Das war die neue Disrupting Minds Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.